Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Gold ist derzeit in aller Munde. Ich habe gestern Abend noch den Spiegel gelesen, der gestern rausgekommen ist, war ein extra Artikel. Soll man jetzt noch Gold kaufen? Und das war nicht ein journalistisch recherchierter Artikel, das war reine Anlageberatung. Sehr seltsam für so ein Magazin, aber selbst die geben sich dazu her, über Gold zu schreiben. Gestern ebenfalls geguckt auf tagesschau.de, großer Artikel, nicht über irgendwelche Weltnachrichten, sondern soll man seinen Schmuck verkaufen? Warum fragen die das? Weil eben der Goldpreis so hoch ist. Das Gold hat in den letzten 12 Monaten, so sagen das dann die BWLer und die Broker, eine Rallye hingelegt. Also wenn Sie letztes Jahr im Februar Gold gekauft haben, dann hätten Sie ein Riesengeschäft gemacht bis heute, weil in den letzten 12 Monaten im Euro Gold 47% an Wert zugelegt hat. Das ist extrem außergewöhnlich. Wir haben in den letzten 3 Monaten 10 All-Time-Highs gesehen, also da ist immer nur das Gold höher gegangen, höher und ein Sprung und alle erwarten, jetzt muss man Rücksetzer gehen, aber es geht immer weiter. Angesichts all der Unsicherheiten in dieser Welt, gerade auch was das Fiat-Geld angeht, also das Geld, was die Banken drucken, die Notenbanken drucken halt, gehen immer mehr Menschen in Gold. Und viele sprechen darüber, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, Gold ist ein Thema und nicht nur so im Privaten, wo man sagt, ja, ich lege so 2.000, 3.000 Euro an, die habe ich noch Oma übrig oder sowas. Nein, auch die ganz großen Player, die gehen in Gold. Diejenigen, die nämlich das Geld ausgeben, die Notenbanken, kaufen Gold. Die gehen raus aus dem Dollar, gehen raus aus dem Euro, kaufen Gold. Müssen Sie einfach mal gucken, die Goldkäufe der Zentralbanken in China, in Indien, in der Türkei halt, in Polen halt, in Russland, überall wird Gold gekauft. Weil man glaubt, das ist die große Sicherheit. Damit können wir uns absichern. Und nochmal, wenn diejenigen, die Geld ausgeben, Fiat-Geld, in Gold gehen, dann ist schon etwas richtig verrückt in dieser Welt und verrückt im Sinne wie, es ist ein Stück weit aus den Fugen geraten. Jetzt könnte ich noch einiges mehr erzählen über dieses Edelmetall Gold halt, mit dem, was es so währungsmäßig macht. Aber ich möchte Ihnen sagen, warum ich predige. Nicht, weil das jetzt in aller Munde ist, sondern weil ich, als ich letzte Woche gepredigt habe über 2. Mose 3, das werden sich diejenigen erinnern, die letzten Sonntag hier gewesen sind, der Text ist da, wo Gott dem Mose im brennenden Dornbusch erscheint, ich noch einmal das ganze Kapitel gelesen habe und am Ende dieses Kapitels, als Mose eben zugerüstet wird für seinen Dienst in Ägypten, da sagt Gott Mose etwas ganz Besonderes. Der Mose, der ziert sich ja, der findet ja so 5 Ausreden, weil er nicht gehen will, wie wird es denn werden, wie werden wir das denn schaffen? Ihm ist schon klar, welche Aufgabe da vor ihm steht. Und als er wieder so versucht, eine Ausrede zu bringen, da sagt Gott ihm, wie er handeln wird. Was er an den Ägyptern tun wird, am Pharao, aber eben auch, was er mit dem Volk Israel macht. Und da spielt eben Gold auch eine Rolle. Und das habe ich rausgezogen, diesen Text, diese 3 Verse aus 2. Mose 3, 20 bis 22, die wollen wir hören als Predigtext. So spricht der Herr, daher werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen, mit all den Wundern, die ich daran tun werde. Danach wird er, der Pharao, wird er euch ziehen lassen. Auch will ich diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, dass, wenn ihr auszieht, ihr nicht leer auszieht, sondern jede Frau soll sich von ihrer Nachbarin und Hausgenossin silbernes und goldenes Geschmeide und Kleider geben lassen. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen und von den Ägyptern als Beute nehmen. Amen. Wir wollen beten. Ihr lieber Herr Heiland, du schenkst uns diese 3 ganz besonderen Verse aus dem 2. Buch Mose, Herr. Wir wollen dich bitten jetzt für die Predigt über diese Verse um dein Geleit und deine Führung, damit wir das recht verstehen können, was du damals dem Mose gesagt hast, aber auch was für unser Leben Bedeutung hat. Und damit das geschieht, dass wir das erkennen können, was die Bedeutung für unser Leben ist, dazu brauchen wir deine Führung, dein Geleit durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Gold. Ich möchte sprechen über Gold und glauben Sie mir bitte eins, diese Geschichte, die ich jetzt hier mitgebracht habe, die ist zwar etwas Besonderes, aber es ist nicht singulär, dass die Bibel über Gold spricht. Ich habe mal nachgeguckt in Vorbereitung auf diese Predigt, an insgesamt 495 Stellen in der Bibel wird über Gold gesprochen. Geht schon los im ersten Buch Mose, im zweiten Kapitel und es geht bis hin zum letzten Kapitel der Bibel. Immer und immer wieder ist Gold ein Thema und deshalb geht es auch eben in dieser Predigt um Gold. Und ich habe von dem Predigttext ausgehend 4 Punkte mitgebracht, über die ich mit Ihnen und euch nachdenken möchte und möchte euch so ein bisschen mitnehmen in das, was mir nochmal deutlich geworden ist an diesem Text über diese Verbindung zum Gold, aber eben auch zu meinem Leben. Der erste Punkt, die wunderbare Versorgung mit Gold. Der zweite Punkt, die geplante Verwendung des Goldes. Der dritte Punkt, die furchtbare Verführung durch Gold. Und das vierte, die fantastische Perspektive in Gold. Gold, das erste, die wunderbare Versorgung mit Gold. Mose kriegt hier den Auftrag, das Volk rauszuführen aus der Sklaverei. Wie das alles werden soll, hat er keine Ahnung. Wie will man denn dem Pharao die Sklaven wegnehmen? Wie soll das denn alles sein? Aber wie wird das auch werden, um die dann ins gelobte Land zu bringen? Über 1 Million Menschen, die da gewesen sind, wie sollen das alles hinhauen? Und dann sagt Gott ihm, ich werde nicht nur den Pharao schlagen, dass das kein Problem für dich wird, nein, ich werde auch deine Leute versorgen. Und das wird folgendermaßen passieren. Die Frauen, nachdem die Plagen geschehen sind, sollen zu ihren Nachbarinnen hingehen und sollen sie bitten, eben um Silber und Gold und um Kleider. Und die werden sie ihnen geben und dann seid ihr erstmal ausgestattet. Ich weiß nicht, was der Mose in diesem Moment gedacht hat. Wie soll das denn funktionieren? Also eine Frau, die ihre Kleider rausrückt, naja, aber Silber und Gold. Wer gibt denn schon freiwillig Silber und Gold her, weil ihm der Nachbar drum bittet? Wir lesen dann aber tatsächlich, und das ist ganz wichtig, das ist hier nicht nur singulär, 10 Kapitel später, 2. Mose 12, und die Israeliten hatten getan, wie Mose gesagt hatte, und hatten sich von den Ägyptern silbernes und goldenes Geschmeide und Kleider geben lassen. Das heißt, es hat tatsächlich stattgefunden. Gott hat es dem Mose damals da am Dornbusch verheißen und so hat es stattgefunden. Er hat sie ausgestattet mit Gold. Wunderbare Versorgung. Dieses Edelmetall, das nicht nur heute so wertvoll ist, das war es auch schon vor 3.500 Jahren. Gold war das wertvolle Zahlungsmittel halt. Und Gott versorgt seine Leute damit. Das ist übrigens etwas, was wir nicht nur hier in dieser Geschichte finden, sondern das kommt immer wieder in der Bibel vor. Ich sagte ja, an 495 Stellen wird von Gold gesprochen. Manchmal nur ganz banal, aber manchmal ganz zentral, auch gleichnishaft. Also denken wir nur an Abraham. 1. Mose 13, da heißt es, und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und Gold. Und als es dann darum geht, als Abraham seinen Knecht losschickt, um für seinen Sohn Isaak die Frau zu finden, da geht er in sein angestammtes Land zurück. Und das Erste, was er dann sagt, der Knecht, also der Herr hat meinen Herrn sehr gesegnet, er ist groß geworden, er hat eine Menge Kleinvieh und Silber und Gold. Und als es dann so vor den Verwandten dazu kommt, wie kann man die denn loskaufen, da legt der Knecht erstmal hin die ganzen goldenen Geschmeide und kauft die Rebekka so halb los. Also das spielt eine große Rolle schon bei den Erzvätern-Geschichten und natürlich auch bei David und bei Salomo, die unwahrscheinlich viel Gold haben. Die Bibel berichtet davon, auch Hiob halt. Also Gott versorgt mit Gold. Übrigens diese Kapitel 2. Mose 12 bis 17, das sind so die großen Versorgergeschichten der Bibel, wo gesagt wird, wie Gott das Volk, das aus der Knechtschaft kommt, in der Wüste versorgt. Immer wieder auf wunderbare Weise. Also da ist dieses Momentum der Kleider, von dem hier auch die Rede ist. Das sind Kleider, so heißt es dort, die sind nicht verschlissen. Bis die tatsächlich nach 40 Jahren im gelobten Land gewesen sind, die Kleider sind nicht verschlissen, auch die Schuhe an ihren Füßen nicht. Als sie Durst haben, in der Wüste sind 2. Mose 15, was macht Gott? Er lässt Mose aus dem Felsen Wasser schöpfen für das Volk. Er versorgt sie. Als sie Hunger haben, da gibt er ihnen das Manna. Und nicht nur das Manna, auch die Wachteln halt, dass sie Fleisch zu essen haben. Ein großes Wunder der Versorgung des lebendigen Gottes. Als da zunächst mal die Feinde sind, die ihnen, als sie aus der Sklaverei geführt sind, nach dem Leben trachten, der Pharao kommt ja hinterher, da schenkt er ihnen Schutz. Er führt sie durch das Schilfmeer hindurch, aber den Pharao ersäuft er dadurch. Und als es dann später zu Kämpfen kommt gegen die Amalekiter halt, diese Erzfeinde halt, es ist der lebendige Gott, der Sieg schenkt über die Feinde, der Schutz ist da, alles Versorgung, die der Herr schenkt. Oder denken wir allein an die Führung, was ist das auch für eine Versorgung, dass das Volk immer wieder wissen darf, durch die Wolken- und Feuersäule halt, dass da Versorgung ist bei dem lebendigen Gott. Er führt mich, ich darf den Weg wissen, nicht nur essen und trinken, nicht nur anzuziehen halt, nicht nur Schutz, auch Führung. Aber eben auch, und jetzt komme ich wieder zum Gold zurück, die wunderbare Versorgung mit Gold. Und da muss man einmal drüber nachdenken, was das bedeutet. Da kann man sagen, ja, das ist eben die Kohle, die da ist. Ja, das ist viel mehr. Israel war in Sklaverei. Ein Sklave kriegt was? Schläge und Befehle, aber eben kein Geld. Das ist ja Eigentum. Der wird nicht bezahlt. Das ist der Unterschied zwischen lohnabhängiger Arbeit und Sklaverei. Und die waren in der Sklaverei. Und ihnen war furchtbares Unrecht geschehen. Und jetzt kommen aber die Ägypter und geben ihnen Gold, Silber und Kleider. Und damit ist es eine Wiedergutmachung für das erlittene Unrecht. Auch das die wunderbare Versorgung, die Gott schenkt. Also nicht allein der pekuniäre Aspekt, der da drin steht, dass wir wissen dürfen, Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Nein, eben auch dieser Aspekt, dass Schuld, die an mir geschehen ist, dass es der lebendige Gott wieder gut macht. Jetzt dürfen wir uns genau hineinsetzen in diese Situation. Wenn wir diesen Text gelesen haben, zu sagen, ja, hier geht es um eine 3.500 Jahre alte Geschichte, wo eben die Israelitinnen halt dort Gold, Silber, Kleider bekommen haben. Aber was hat es mit meinem Leben zu tun? Nun, es sagt mir, und das ist jetzt die Botschaft, die ich darin neu sehen durfte, ich bin wunderbar versorgt von meinem Gott. Der gibt mir zu essen und zu trinken, wie dem Volk in der Wüste. Der gibt mir Führung durch sein heiliges und lebendiges Wort. Der wird auch alle Schuld, die mir geschehen ist, durch andere Menschen wieder gut machen halt. Der wird mich führen in dieser Welt. Er ist der wunderbare Gott, der mich mit Gold versorgt. Das ist die Botschaft, die ich einfach daraus sehe. Und da werde ich ganz dankbar, weil ich mich genauso hineinnehmen lassen darf, einfach in das wunderbare Handeln, wie eben das Volk Israel. An mir handelt er genauso. Und an dir auch. Wenn du zu Jesus gehörst, dann darfst du wissen, dass du versorgt bist. Und guck auf dein Leben. Hat es dir je gemangelt an Essen, an Trinken, an Kleidern, an Schutz, an Führung? Und wenn dir etwas Schlimmes passiert ist, der Herr wird es vergelten, darauf kannst du dich verlassen. Das heißt, wenn ich diesen Aspekt dieser Geschichte betrachte, von dem her, dass Gott ein wunderbarer Versorger ist, da werde ich ganz dankbar, wie Gott eben auch an mir und an dir gehandelt hat. Er ist ein wunderbarer Versorger, der uns eben auch versorgt mit Gold. Das ist die erste Botschaft aus diesem Text. Die zweite, die geplante Verwendung des Goldes. Das eine war eben die geistliche Botschaft, die da drin steckt, mit der Versorgung, mit der Wiedergutmachung. Jetzt aber die Frage, wofür gibt er denn Gold? Und es ist ganz spannend, dass die Bibel sagt, dass das Gold für zwei Zwecke gebraucht wird für das Volk Israel. Nicht, dass die Frauen sich da toll die Ohrringe rumhängen und die eine Kette ist schöner als die anderen, die sie haben. Nein, das hat Sinn und Zweck, dieses Gold. Es ist erstens gedacht für die Versorgung. Wir lesen in den 5 Büchern Mosen, dass Israel eben 40 Jahre in der Wüste ist und da, wo sie hinkommen, da klatschen die Völker nicht Beifall. Die wissen, was das bedeutet, wenn 1 Million Menschen durch ihr Land ziehen. Da wird eine Menge an Gras verbraucht, wenn deren Viecher fressen. Die trinken unser kostbares Wasser. Die pflücken von unseren Bäumen die Früchte. 1 Million Menschen. Wenn die irgendwo durchziehen, das ist fast so, wie wenn Heuschrecken da durchgehen. Und die ganzen Völker sagen, nix da, ihr dürft hier nicht. Und dann sagt immer wieder Mose zu den Führern der anderen Völker, wenn wir kommen, wir werden euch die Dinge bezahlen. Wir bleiben auf unserem Weg, den einen Weg, wir werden nicht links und rechts gehen, wir werden nicht von euren Bäumen essen und, kann man zum Beispiel nachlesen, 4. Mose 20 gegenüber den Edomitern, wir werden euch das Wasser bezahlen. Nicht alle lassen sich darauf ein, halt, aber dafür ist es da, für die Versorgung auf dem Weg. Dafür gibt Gott seinem Volk Gold. Damit sie Cash haben, damit sie sich was leisten können für den Weg. Ist so ein bisschen wie früher, ich weiß noch, wenn ich auf Klassenfahrt fuhr, ich weiß nicht, 4, 5 Mal in meinem Leben bin ich auf Klassenfahrt gefahren. Jedes Mal vor der Klassenfahrt, am Abend vorher, gab mein Vater mir dann Geld. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es gewesen ist, immer so 5 D-Mark oder so pro Tag. So, und dann hat er mir genau gesagt, für jeden Tag kannst du das ausgeben halt. Ne? Nicht auf einmal, aber immer, dann hast du immer was zu sagen, so ausgestattet. Und genauso für die Zeit auf der Klassenfahrt, wie mein Vater mich mit Geld ausgestattet hat, so stattet eben Gott das Volk Israel aus. Mit Gaben, die da sind, auf dem Weg. Genauso macht das ja auch mit dem Manna, dass er sagt, Mensch, das lasse ich vom Himmel regnen, da könnt ihr es essen, damit ihr auf dem Weg versorgt seid. Versorgung auf dem Weg. Dafür macht das unser Versorger. Was er nicht macht, ist zu sagen, ich gebe dir das alles, also im Volk Israel, damit du mal alles ins Bankschließfach bei der NordLB, bei der Deutschen Bank oder sonst wo bringst. Dass du sagst, ich sammle mal das Manna. Wir wissen ja, was passiert, als sie das Manna sammeln, als sie sagen, oh, es ist vielleicht ganz schlau, dass wir mit den Versorgungsleistungen des Herrn mal Lager anlegen. Vielleicht lässt sich ja da noch mehr Geschäft mitmachen halt. Können wir vielleicht verkaufen halt. Können wir sonst was machen mit den Fremdvölkern. Also als sie sammeln, passiert was. Da kommen die Maden und die Würmer und fressen alles auf. Das funktioniert nicht, weil Gott zeigen will, ich gebe es euch für die Versorgung auf dem Weg. Und das ist jetzt nicht nur hier in dieser Geschichte bei dem Volk Israel so, dass es für die Versorgung ist, das Gold, also die Güter, die sie haben, sondern es ist bei allem Reichtum, den wir haben. Prediger 5 heißt es, wenn Gott einem Mensch Reichtum und Güter gibt und lässt ihn davon essen und trinken und seinen Teil nehmen und fröhlich sein bei seinen Mühen, so ist es eine Gottesgabe. Er denkt nicht viel an die Kürze seines Lebens, weil Gott sein Herz erfreut. Er gibt es uns, um es zu nutzen. So ist es bei dem Gold, bei dem Volk Israel und so ist es auch bei dem, was uns Gott gibt, an Gold, an Silber, an dem Reichtum, den wir haben. Nicht zum Sammeln und zum Horten, ich komme gleich noch im dritten raus, was dann passiert, sondern um es auf unserem Weg zu nutzen für die Versorgung. Und wir wollen nie vergessen, wir leben nicht davon, von dem, was wir sammeln, was wir uns ins Bankschließfach legen, was wir aufs Girokonto packen oder wo wir irgendwelche Aktiendeals machen. Wir leben von unserem Versorger. Und was er uns gibt, nicht was wir uns erarbeiten, davon sollen wir leben auf dem Weg. So ist es bei dem Volk Israel. Das ist die erste Verwendung des Goldes. Es soll verwandt werden. Die zweite, die ist noch fast wichtiger, es soll eingesetzt werden zur Verehrung des Herrn. Als das Volk dann ausgezogen ist und diese wunderbaren Versorgungsgeschichten zu Ende sind, dann sind sie schließlich am Sinai angekommen und dann sagt Gott, wie das Heiligtum auszusehen hat, das Zelt und wie die Geräte darin zu sein haben. Und dann erzählt er, wie die Bundeslade anzufertigen ist, der Gnadenstuhl und der Cherubim, der auf der Bundeslade ist, auf dem Gnadenstuhl, die Leuchter, die heiligen Geräte, wie das alles zu bauen ist. Das hat alles mit Gold zu tun. Ich lese mal vor, ich habe diesen Text auch auf dem Predigtzettel gemacht, 2. Mose 25. Ich sage den Israeliten, dass sie für mich die Opfergabe erheben von einem jeden, der es freiwillig gibt. Das ist ganz spannend, der es freiwillig gibt. Das ist aber die Opfergabe, die ihr von ihnen erheben sollt, Gold, Silber, Kupfer. Und dann heißt es, was er alles gebaut haben möchte. Macht eine Lade aus Akazienholz, 2,5 Elle soll sie die Länge sein, 1,5 Ellen in der Breite und 1,5 Ellen in der Höhe. Du sollst sie mit feinem Gold überziehen, innen und außen, mit einem goldenen Kranz an ihr ringsumher. Und gieß 4 goldene Ringe und tu sie an ihre 4 Ecken, sodass 2 Ringe auf der einen Seite, 2 auf der anderen Seite. Und mach Stangen von Akazienholz und überzieh sie mit Gold. Und in diesen Kapiteln 2. Mose 25 bis 30 wird noch viel, viel mehr an Einrichtungsständen für das Zeltheiligtum gesagt. Und ganz vieles hat mit Gold zu tun. Da fragt man sich, wenn man nicht ganz zu Hause in der Bibel, wo haben die denn in der Wüste Gold hergehabt? Ja? Haben die da eine Mine gegraben oder haben die da einen Zufallsfund gemacht? Nein, das war das, was Gott ihnen zuvor gegeben hatte. Durch die Ägypter, die haben ihnen das Gold gegeben. Ketten, Ringe und alles das, was da war. Und jetzt ruft Gott sie auf zu einer freiwilligen Gabe, das Gold zu nehmen und eben nicht nur für die eigene Versorgung einzusetzen, das auch, aber eben auch zur Verehrung des lebendigen Gottes, indem man eben Dinge einbringt für den Tempelbau. Tempelbau, also Zeltbau, Zelt ist ja Tempel im Alpenbund, aber auch später beim Tempel werden halt Unmengen an Gold gebraucht. Das ist das, wofür das Gold verwendet werden soll. Das heißt, Gott hat einen Plan für das und er ruft freiwillig das Volk Israel auf. Er gibt Dinge, Und wir sind gerufen, damit umzugehen. Jetzt kommt das Spannende, Bibel als Ganzes betrachtet, Matthäus 25 in der Endzeitrede. Da spricht Jesus davon, von jemandem, von drei Leuten, die haben Silber, also kein Gold, aber eben auch Pekuniäres bekommen. Der eine kriegt 5 Zentner, der andere 2 Zentner, der andere 1 Zentner. Von Gott gegeben. Und dann geht Gott außer Landes. Und dann kommt er wieder nach langer Zeit und fragt, was hast du denn gemacht? Der 5 Zentner hat, der 2 Zentner hat, der 1 Zentner hat. Der 5 und 2 hat, die haben damit Handel getrieben. Sie haben es eingesetzt, so wie Gott es wollte, der Hausherr wollte. Und die haben damit entsprechend Dinge erworben. Aber der eine hat den einfach vergraben. Nichts mitgemacht. Für sich einfach um seiner selbst willen. Und er wird furchtbar bestraft dafür, dass er so gewesen ist. Weil er es nicht eingebracht hat zur Verehrung des Herrn. Und das ist das, was wir wissen müssen. Das möchte Gott fürs Gold, damals beim Volk Israel. Er möchte, dass sie es auf ihrem Weg gebrauchen und verbrauchen. Und er möchte, dass sie es einsetzen zu seiner Verehrung, für sein Reich. Und da geht jetzt die Frage wieder an mich. Das ist ja so einfach, das der Gemeinde am Sonntagmorgen zu erklären. Aber was mache ich, Olaf Latzel, eigentlich mit meinem Gold? Wenn dann meine Überweisungen kommen, mein Pfarrer-Pastorengehalt, jeden Monat. Und das ist gut, das ist mehr als genug. Was machst du damit? Verwendung des Goldes. Auf dem Weg, nimm's, sagt Gott mir, und leb davon, aber horte die Kiste nicht. Bist sowieso nicht mehr so lange hier auf dieser Welt. Nimm's und verwende's für deinen Weg, für alle Dinge, die anfallen, aber eben auch zu meiner Ehre. Das ist das, was das Volk Israel hat hören müssen und hören dürfen. Die waren aufgerufen, freiwillig es zu tun. Das darf ich hören und das darfst du auch hören. Für die Verwendung deines Goldes. Zu sagen, verwende es für deinen Weg. Aber nimm es auch für die Ehre des lebendigen Gottes. Gott hat eben einen Plan für die Verwendung des Goldes. Ein drittes, die furchtbare Verführung durch Gold. Jetzt ist das der Plan Gottes. Er setzt ihn auch um. Er sagt es Mose, so wird es werden. Es wird dann auch so, die Ägypterinnen geben nach den Plagen das Gold an die Israeliten. Sie haben das Gold. Ein bisschen verwenden sie es auf dem Weg. Ein bisschen investieren sie auch eben für die Dinge, die in der Stiftshütte gebaut werden müssen, im Zelt. Aber dann passiert die ganz große Verführung. Als Mose auf dem Berg ist, als Mose sich mit Gott in besonderer Weise auseinandersetzen darf, wo er die 10 Gebote bekommt, da ist sein Bruder, der Priester. Und der verführt mit dem Gold das Volk. Ich habe auch diese Stelle mitgebracht, 2. Mose 32, das ist genau in diesem Duktus, wo sie in der Wüste sind. Sie haben Gold und dann sagt Aaron Folgendes: Reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Gott hatte gesagt, hängt sie an eure Kinder, nicht in unserem Predigtext. Halt. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und nahm sie von ihren Händen und bildete mit dem Gold an einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Wahnsinn. Ja. Nicht der lebendige Gott mehr. Das Gold hat mich aus der Knechtschaft geführt. Das Gold hat mir Freiheit gegeben. Das Gold hat mich befreit. Das Gold führt mich den Weg. So schreien die dämlichen Israeliten dort in der Wüste. Gold, Gold, Gold ist unser Gott. Und so schreit die ganze Welt bis zum heutigen Tag. Gold ist das, was mir Freiheit schenkt. Gold ist das, was mein Leben hält. Gold, das ist so wichtig. Das ist unser Gott, um den tanzen wir. Wird hier berichtet in 2. Mose 32, hat, wie das Volk tanzt und Lust hat. Da haben sie richtig Spaß. Das will der Weltmensch. Das, was wir anfassen können, das, was wir uns von den Ohren und den Hälsen nehmen können, was wir unsere Bankschließfächer auf unsere Girokonten legen, halt, das ist unser Gott. Das ist die Verführung. Das ist die Verführung, in der das Volk Israel steht. Verführung aller Zeiten. Der schlauste Deutsche, der je gelebt hat, Goethe, was schreibt er in seinem Faust? Nach dem Golde drängt, am Golde hängt doch alles, ach wir Armen. Ja, das ist das, was Gold ist halt, nicht zu sagen, das ist die Verführung, da zieht dich alles hin, das wird zum Gott. Und das ist der Götzendienst, der getan wird damals vom Volk Israel und der wird von bis zum heutigen Tage von uns getan. Deshalb warnt Jesus auch, warnt die Bibel immer wieder davon, dass man sich nicht an das Gold, an das Geld hängt. Du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Mammon ist der Götze des Goldes und des Geldes halt. Das funktioniert nicht. Wehe euch Reichen, ruft Jesus in der Feldrede. Das funktioniert nicht. Es ist so, dazu sind wir Menschen angelegt. Wir, wenn wir Gold haben, wenn wir Geld haben, dann fangen wir an zu horten. Dann nehmen wir es zu uns. So wie mit dem Manna. Haben, 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 haben. Wir wollen immer mehr haben, weil je mehr wir haben, desto besser leben wir, denken wir. Aber verstehen wir nicht, dass es der Herr uns zum Verbrauch gibt und uns zur Ehre, wie wir im zweiten Punkt gehört haben. Wir wollen haben, 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 haben. Und am Ende stirbst du dann und hast die Bankschließfächer voll und alles, hast nichts davon gehabt. Dann wirst du vor Gott stehen und der wird dich fragen, was hast du damit gemacht? Nochmal, ich lese mal ein paar Bibelstellen dazu. Ne? Jakobus 5,3. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Prediger 5. Es ist ein böses Übel, das ich sah unter der Sonne. Reichtum, wohl verwahrt, wird zum Schaden dem, der ihn hat. Nochmal, Gold, und ich sage / Geld, ist immer nur Mittel zum Zweck, nie Selbstzweck. Es dient zur Versorgung von uns und zur Ehre des lebendigen Gottes, aber nicht, dass wir es horten und sammeln, immer größere Schätze ansammeln und denken dann, davon leben wir. Jetzt bitte nicht missverstanden zu werden, dass jetzt die Leute schreiben, ja, darf ich denn jetzt nicht mehr eine Rentenversicherung haben, darf ich denn jetzt nicht mehr mein Sparbuch haben, muss ich denn alles abgeben? Das nicht, nein, nein, nochmal. Abraham war auch reich, David war auch reich, Salomo war reich, gar keine Frage. Wir dürfen nur nicht anfangen zu denken, das ist unser Gott. Gott gibt ja Gold, die haben es ja an sich hängen. Es war in Ordnung, wenn sie es hätten hängen lassen. Aber dieser Schritt vom Horten, vom Sammeln wird zum, und davon lebe ich, das ist mein Gott. Das ist das, was verboten ist, das, was die Bibel ablehnt. Und da müssen wir selber gucken, wo wir stehen. Ist das alles bei uns noch normal? Haben wir einen vernünftigen Umgang mit unserem Gold, mit unserem Geld? Oder sind wir auch dabei, unseren eigenen Götzen daraus zu schaffen? Und glaub mir bitte, das ist egal, ob du wenig oder viel Gold hast, Geld besitzt. Das geht ganz schnell, dass das zum Zentrum deines Lebens wird. Und bitte glaubt nicht, dass wenn jemand viel Geld hat, viel Gold hat, dass dann das alles kein Problem mehr ist, ne? Sondern gerade die sind der Verführung anheimfallen, so nach dem Motto, der hat ja genug, der braucht ja nichts mehr. Ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte von J.D. Rockefeller, den Jüngeren muss man das sagen, das war vor 100 Jahren das, was Elon Musk heute ist, nämlich der reichste Mensch der Welt. Er war der Erste in dieser Welt, der Dollarmilliardär war. Reichste Mann auf dieser Welt. Mit Mitte 50, wie gesagt, hatte er die erste Milliarde geschaffen, war ein sehr fleißiger Self-Made-Millionär. Mit 30 hat er schon die erste Million gehabt und es war so zu dem Zeitpunkt, als er Mitte 50 war, dass er jede Woche $1 Million verdiente damals. Das ist heute schon viel, wenn du jede Woche $1 Million, da musst du schon Fußballprofi sein, aber für die damalige Zeit unfassbar riesiges Vermögen. Aber wisst ihr, was sein Problem war? Über all die Sorgen mit all seinen Geschäften, die er gemacht hat, war der so krank geworden, dass die Ärzte ihm nur noch ein Jahr zu leben gaben. Die Haare waren alle ausgefallen, der konnte nur noch Zwieback daten, der Typ war am Ende. Kein Arzt konnte ihm helfen halt, der war am Ende. War aber auch ein gläubiger Mann und irgendwann war bei seinem Pastor, schildert ihm sein Leiden und sagt der Baptistenpastor, bei dem er gewesen ist, du musst dein Geld schneller ausgeben, als du es verdienst und dann wird es dir besser gehen. Wisst ihr, was Rockefeller gemacht hat? Er hat genau das gemacht. Er hat eine Stiftung gegründet. Er hat so viel Gutes getan in dieser Welt. So viele Krankheiten, die ausgerottet worden sind. Er hat so viele Dinge. Müsst ihr mal gucken mit seiner Biografie. Und was passiert? Indem er anfängt, anders mit Gold umzugehen, verändert sich sein Leben. Auf einmal ist er kein kranker Mensch mehr, der kurz vor dem Tod steht. Der Typ ist 97 Jahre alt geworden und hat die letzten 40 Jahre bei bester Gesundheit verbracht. Warum? Weil er einen anderen Zugang zu Gold gefunden hat. Und ist aus dieser furchtbaren Verführung, in der er mittendrin war, rausgegangen. Gold ist nichts anderes als Zahlungsmittel. Das ist tote Materie. Aber wir neigen dazu, sie zu vergotten. Spruch, den ich über diesen Gottesdienst hergestellt habe, der auch der Tauschspruch von Markus eben gewesen ist, wir sind nicht mit Gold und Silber erlöst. Das ist ein Teil dieser irdischen Wirklichkeit, in der wir sind. Das vergeht genauso wie wir. Wir sind erlöst mit dem kostbaren Blut des Heilandes Jesus Christus halt. Und da müssen wir immer wieder aufpassen. Ich muss aufpassen, ihr müsst aufpassen, dass wir in den Fehler des Volkes Israel nicht verfallen und damit den Zorn Gottes auf uns bringen, dass wir aus dem, mit dem er uns versorgt, etwas machen, wo wir denken, da haben wir einen Gott und das hält unser Leben halt. Das ist die furchtbare Verführung, die immer wieder durch Gold passiert. Und ein letztes, mit dem ich schließen möchte, das geht etwas über diesen Predigttext hinaus, aber es ist eben genau das, was kommt, wenn man über Gold nachdenkt und die Sache, das durchzieht die ganze Bibel halt. Die fantastische Perspektive in Gold, das ist ganz wunderbar. Ich habe eben gesagt, Gott versorgt uns mit Gold, er gibt uns materielle Dinge in dieser Welt halt. Er sagt auch klar, wofür dieses Gold da ist, was wir damit tun sollen. Er warnt aber auch, was der Fehler ist halt. Aber er macht noch etwas ganz deutlich, nämlich er zeigt uns, welche Perspektive wir haben. Wisst ihr, dass wonach wir hier trachten, nochmal, Goethe sagt, alles zieht nach dem Gold, alles hängt an dem Gold halt. Ne? Wir kriegen es eines Tages sowieso geschenkt. Wir gehen ins himmlische Jerusalem. Ich habe eben diese Lesung, die zweite Lesung gehabt aus Offenbarung 21, wo es da heißt, er führte mich im Geist auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt, das himmlische Jerusalem. Und ihr Mauerwerk aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold. Und die Straßen der Stadt waren lauteres Gold wie durchsichtiges Glas. Die Straßen im himmlischen Jerusalem sind Gold. Jetzt guckt bitte mal auf unseren Boden. Wir laufen, das ist unsere Straße hier, so nach der Boden hier in unserer Kirche halt. Das sind normale Ziegelsteine. Ja, da laufen wir rum, nichts Besonderes. Und so wird es eines Tages im himmlischen Jerusalem sein. Da laufen wir auf Gold. Das, wo wir hier nach trachten und sehnen und am besten noch 100 Gramm mehr Gold oder sowas, das wird dann sowieso da sein. Da wird das alles uns geschenkt werden. Das ist alles schon da. Das, was wir meinen, uns erarbeiten zu müssen, ist längst schon da, wenn wir an Jesus Christus glauben. Deshalb sagt die Bibel auch, sagt dann nicht jetzt hier wie der Spiegel oder Tagesschau, ja, investieren Sie mal in Xetra-Gold oder kaufen Sie ein paar Krügerrand, ein paar Maple Leaf oder sonst irgendetwas, sondern die Bibel sagt, Offenbarung 3 zu Laodicea, zu den Christen, die lau geworden sind, kauft Gold von mir. Gold von Gott kaufen, wie ist das denn? Macht jetzt hier Martini auch noch irgendwie eine eigene Goldmünze, die sie rausgeben? Nee, das natürlich nicht, sondern das Gold ist immer wieder in der Bibel ein Bild für den Glauben. Kauft Glauben, kümmert euch darum, dass ihr euren Glauben, euer Vertrauen in mich setzt. Und dann werdet ihr all des anderen teilhaftig werden. Kauft Gold von mir. Es gab früher bei den alten Brüdern so ein Sprichwort bei uns im Siegerland halt, das lautete, Gold wird durch Feuer geprüft, der Mensch aber durch Gold. Gold wird durch Feuer geprüft, das ist so, dass man Schlacke abbringt, dass dann wirklich Gold rein wird. Aber der Mensch wird durch Gold geprüft. Und es ist tatsächlich so, dass da im Maßstab für unseren Glauben liegt. Richten wir uns an das ewige Gold aus, das Gold, was sein wird im himmlischen Jerusalem, an das Gold des Glaubens? Sind wir bereit, unser Gold wie die Weisen dem König aller Könige Jesus zu bringen? Oder sind wir wie die Israeliten in der Wüste, die aus ihrem Gold ein goldenes Kalb machen? Wir haben eine fantastische Perspektive in Jesus Christus, der uns mit seinem Blut reingewaschen hat. Wir gehen in die goldene Stadt, wir werden es auch gleich singen in dem Lied von Hedwig von Reda, nicht? Wenn nach der Arbeit, Elend und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Aber ist das Perspektive meines Lebens, dass ich in diese goldenen Gassen einziehe? Oder ist es das, was ich mir selber aus dieser toten Materie mache und denke, damit kann ich mein Leben erhalten? Ich muss sagen, dass diese Predigt, wie kaum eine andere Predigt, das darf ich bezeugen, mich selber betroffen hat. Ich sage das noch einmal ganz in dieser Predigt ganz ehrlich. Ich könnte sagen, Mensch, die war hart, die war scharf, aber sie hat mich auch hart und scharf angegriffen halt. Weil ich weiß, was für eine Verführung im Gold steckt. Aber ich bin gerufen, das nicht nur der Gemeinde zu sagen und sagen, okay, das waren jetzt alles theologische Richtigkeiten, sondern ich bin gerufen eben auch, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und wenn du merkst, ich bin in dieser Predigt auch angesprochen worden, dann bist auch du gerufen, für dein Leben die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ich habe begonnen und habe gesagt, Gold ist in aller Munde. Ja, das Gold soll auch in unserem Munde sein, aber nicht das Gold, das irgendwie ein Edelmetall im Periodensystem ist, sondern eben das Gold, auf das wir eines Tages zugehen, im himmlischen Jerusalem, bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.